Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der im Provisorium der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag in der zweiten Woche, in der wir hier in diesem Raum sind, weil oben Umbauarbeiten, Sanierungsarbeiten, Lampenaustauscharbeiten stattfinden. Ich begrüße recht herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien mit einer Ausnahme heute. Das Landwirtschaftsministerium musste sich krankheitsbedingt abmelden. Ich erinnere noch mal daran, sollte es Fragen geben, haben wir die Absprache, dass das im Stream wahrgenommen wird und die Fragen dann per Nachreichung beantwortet werden. Und das Arbeits- und Sozialministerium, die Sprecherin, muss uns um 12.10 Uhr verlassen. Das habe ich im Blick. Sollte jemand an dieses Ministerium Fragen haben, bislang ist mir da noch nichts bekannt, bitte mal entsprechend sich melden. Und noch eins am Anfang, mir wurde von den Kolleginnen und Kollegen, die hier Ton- und Bildaufnahmen, vor allen Dingen Tonaufnahmen machen, zugerufen, dass man bitte die Mikros nicht so dicht vor den Mund hält, weil der Ton zwischen den Handmikros und den Mikros hier vorne sehr auseinanderfällt und das dann nicht so gut klingt. Das versuchen wir dann in dieser Woche nach den Erfahrungen in der nächsten Woche besser zu machen. So, damit beginnen wir und Herr Cornelius hat das Wort.
Ja, vielen Dank und schönen guten Tag auch von mir. Ich habe zwei Dinge, die ich Ihnen aktiv mitteile. Zunächst zu den Waldbränden. Die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien erfüllen die Bundesregierung mit großer Betroffenheit. Sie drückt ihren Respekt aus für die Feuerwehr und Rettungskräfte in den betroffenen Orten und Gebieten, die unter extremen Bedingungen und mit unermüdlichem Einsatz gegen die Flammen kämpfen. Die Gedanken sind natürlich auch bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, die um ihre Existenz bangen und die evakuiert werden müssen. Der Bundeskanzler steht im Kontakt mit dem französischen Präsidenten Macron und dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Beiden hat er die Solidarität und die Anteilnahme der Bundesregierung und der Menschen in Deutschland übermittelt. Europa rückt hier enger zusammen. Wir lassen unsere Nachbarn und Freunde nicht allein. Deswegen leistet Deutschland auch konkret personelle und technisch-materielle Hilfe vor Ort. Die zwei Hubschrauber CH-53 der Bundeswehr, ein Transportflugzeug und Soldaten sind auf dem Weg ins Katastrophengebiet und werden nach Auskunft der französischen Regierung auch umgehend eingesetzt. Außerdem noch zwei Sätze zum Terroranschlag in Berlin. Der Bundeskanzler hat sich ja gestern, wie sehr viele Mitglieder der Bundesregierung, geäußert. Ich möchte hier nochmal auch im Namen der Bundesregierung das Wort ergreifen. Die Tat vom Wochenende hat Deutschland erschüttert und fassungslos gemacht. Der Bundeskanzler ist ebenso wie wir alle bestürzt über diese verachtenswerte Tat, diesen Anschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin. Er hat gestern bereits ausgedrückt, die Gedanken sind bei den Betroffenen, ihren Angehörigen. Den Verletzten wünscht er eine schnelle und vollständige Genesung. Der Dank gilt natürlich auch den Rettungskräften der Polizei und allen, die in dieser sehr unübersichtlichen und auch irritierenden Situation für sehr, sehr viele Menschen unterstützend, helfend, sortierend und stabilisierend dabei waren. Der Bundeskanzler möchte nochmal unterstreichen, auch die Aussage, die er gestern an die queere Gemeinschaft gerichtet hat. Wir werden die Freiheit, die Offenheit, die Liberalität unseres Lebens und unserer Gesellschaft mit allem, was wir tun können, verteidigen und wir werden das gemeinsam tun. Der Bundeskanzler hat gestern hervorgehoben, dass wir nicht zulassen werden, dieses Gift des Terrorismus und das Gift gegen unsere Freiheit und in unserer Gesellschaft weiter eindringen zu lassen. Extremisten haben in der Mitte dieser Gesellschaft keinen Platz. Wir werden nun die Hintergründe der Tat sorgfältig aufklären. Das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Behörden, die dafür zuständig sind, arbeiten mit Hochdruck. Und Sie werden sicher von den ein oder anderen Stellen auch fortlaufend dazu informiert werden. Das war's zunächst von mir.
Dann danke dafür. Dann würde ich auch mit dem Thema CSD beginnen. Das wurde mir von einigen Kolleginnen und Kollegen auch vorab genannt. Unter anderem von Frau Sönnigsen. Könnte das Mikro, genau das.
Dann halte ich es mal hoffentlich weit genug weg. Eine Frage ans Justizministerium. Mit Blick auf den Anschlag vom Wochenende sehen Sie Strafrechtsverschärfung als nötig an. Und es gibt ja auch Forderungen, sich nochmal das Jugendstrafrecht anzugucken, beziehungsweise die Anwendung zu überprüfen. Wie stehen Sie dazu?
Ja, danke. Zunächst möchte ich auch bekräftigen, dass Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ebenso erschüttert über den gestrigen Anschlag war wie die anderen Mitglieder der Bundesregierung. Sie hat gestern ja auch ihren Urlaub unterbrochen, um hier in Berlin an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Das Justizministerium wird selbstverständlich sehr sorgfältig prüfen, welche rechtspolitischen Schlussfolgerungen aus der Tat zu ziehen sind. Die Tat selbst liegt ja nun noch nicht einmal 48 Stunden zurück und die Ermittlungen des Generalbundesanwalts laufen noch. Das heißt, für eine abschließende Bewertung von gesetzgeberischem Handlungsbedarf im Bereich des Strafrechts wäre es an dieser Stelle sicherlich zu früh. Ich kann aber vielleicht darauf hinweisen, auf einzelne Aspekte, die Sie jetzt schon implizit angesprochen haben, etwas näher eingehen. Zunächst, was das materielle Strafrecht anbelangt. Da ist bereits im April eine Verschärfung des Terrorismusstrafrechts in Kraft getreten, mit dem Strafen im Bereich des Terrorismus verschärft wurden und Straflücken geschlossen wurden. Da ging es zum Beispiel um Vorbereitung von Anschlägen mit Alltagsgegenständen und es ging auch um das Phänomen der Foreign Terrorist Fighters, also Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, um terroristische Straftaten zu begehen. Zu dem konkreten der strafrechtlichen Vorgeschichte des Täters vom Wochenende kann ich mich für das Justizministerium nicht äußern. Allerdings ist ja aufgrund einer ausführlichen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin bekannt, dass der Täter bereits nach dem alten Terrorismusstrafrecht verurteilt wurde, dass sozusagen er also nach 89a StGB zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Insofern zeigt die Tat selbst, also sozusagen seine Vorgeschichte, keine Lücken im materiellen Strafrecht auf. Wir befinden uns ja bei diesen Taten, wenn es zum Beispiel um das Reisen ins Ausland geht, um sich da einer terroristischen Vereinigung anzuschließen, weit im Vorfeld von konkreten Straftaten. Und trotzdem ist da heute nach dem Terrorismusstrafrecht schon ein erheblicher Strafrahmen möglich. Es versteht sich von selbst, dass die vorsätzliche Tötung von Menschen im Rahmen von terroristischen Anschlägen schon heute mit den schwersten Strafen sozusagen bestraft wird nach deutschem Strafrecht, die wir kennen. Und es ist auch insofern im materiellen Strafrecht sozusagen keine konkreten Lücken gibt. Aber auch insofern gilt natürlich, dass das Justizministerium sich das sehr genau ansehen wird, welche weiteren Erkenntnisse sich im Zuge der Ermittlungen ergeben. Die andere Debatte betrifft ja das Jugendstrafrecht. Da gibt es jetzt schon verschiedene Forderungen im politischen Raum, die ich an dieser Stelle wie üblich nicht kommentieren werde. Ich kann aber darauf hinweisen, dass das Bundesjustizministerium, so wie es auch die Koalitionsparteien vereinbart haben, eine große Studie ausgeschrieben hat, die ganz grundlegend und systematisch Änderungsbedarf im Bereich des Strafrechts, das für Jugendliche und Heranwachsende gilt, prüfen wird. Ausdrücklich wird diese Studie sich auch mit der Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende beschäftigen, also genau mit Personen wie dem Täter der Tat vom Wochenende. Also auch insofern werden wir genau hinsehen. Drittens und abschließend gibt es ja neben dem materiellen Strafrecht und dem Jugendstrafrecht auch immer die Frage sozusagen Erkenntnismöglichkeiten von Ermittlungsbehörden. Da hat die Bundesregierung ja schon Erhebliches auf den Weg gebracht. Mit der IP-Adressenspeicherung wurde ein jahrzehntelanger Konflikt im Bereich der Ermittlungsbehörden, sozusagen der Ermittlungsbefugnisse beigelegt und ein entsprechender Gesetzentwurf befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Außerdem sei außerhalb unserer Zuständigkeit erwähnt die geplante Reform des Rechts der Nachrichtendienste. Auch im Bereich der Gefahrenabwehr ist viel unterwegs. Das möchte ich nur erwähnen, um zu unterstreichen, dass die Bundesregierung schon lange vor der Tat, der schrecklichen Tat vom Wochenende, umfassende Maßnahmen auf den Weg gebracht hat, um die innere Sicherheit in Deutschland durch ganz verschiedene Maßnahmen zu stärken.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Könnte das Mikro in die Reihe dahinter bringen, für Herrn Bachmann?
Ja, danke Bachmann. DTS, ans Innenministerium soll denn jetzt die Überwachung von Gefährdern verschärft werden?
Also ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Gefährderüberwachung Ländersache ist. Ich kann Ihnen noch ein paar andere Maßnahmen nennen, gerne, wenn Sie möchten, zum Thema, was wir hier seitens des Bundesinnenministeriums bereits schon tun, im Blick auf den islamistischen Terrorismus. Da kann ich Sie außerdem an den Koalitionsvertrag, Koalitionsvertrag verweisen. Da steht auch ganz deutlich drin, dass Islamismusbekämpfung einen Fokus bekommen soll. Es gibt dazu den Beraterkreis Islamismusprävention und Islamismusbekämpfung. Und kann Sie noch mal weiter darauf hinweisen, dass unsere Sicherheitsbehörden in den letzten 10 Jahren fast 30 islamistische Anschläge erfolgreich verhindert haben. Das heißt, die Sicherheitsbehörden, die sind da durchaus aktiv.
Wären denn überhaupt Mittel vorhanden, um die Überwachung dichter zu gestalten?
Also, dass sich die Frage auf die Gefährder bezieht, für die Länder zuständig sind, muss ich da passen.
Das Mikro bitte wieder nach vorn geben zu Herrn Decker. Danke sehr.
Ja, Herr Hosemann, ich habe eine Nachfrage zu der Studie, von der Sie gerade gesprochen haben. Aus welchem Anlass ist diese Studie in Auftrag gegeben worden und wann genau ist damit zu rechnen, dass die Ergebnisse vorliegen? Und dann habe ich noch eine Frage ans BMI. Der Minister hat ja vor ein paar Tagen die Gefahr sozusagen hochgestuft und von einer erhöhten Gefahr gesprochen. Rückblickend wirkt es ja nahezu prophetisch sozusagen. Gab es vor diesem Hintergrund Hinweise, Erkenntnisse, dass so etwas passieren könnte wie am Wochenende? Oder ist das in dem Fall jetzt Zufall gewesen?
Also nochmal zum Verfahren. Die Studie ist jetzt ausgeschrieben. Ein Zuschlag ist noch nicht erteilt worden. Wann dann der Abschluss der Studie zu erwarten ist, das werden wir dann im weiteren Ausschreibungsverfahren, wenn wir den Zuschlag erteilt haben, mitteilen können. Zu dem Anlass oder dem Hintergrund, Anlass dieses Vorhabens, sich das Jugendstrafrecht noch einmal systematisch und genau anzusehen, ist nicht ein erschütternder Einzelfall, sondern die generelle Beobachtung, dass es in Bezug auf Straftaten von Kindern und Jugendlichen beunruhigende Entwicklungen, Zunahme von Fallzahlen gibt. Und darauf soll eine Antwort gefunden werden, aber eben auf einer fundierten wissenschaftlichen Grundlage und nicht in Form von schnellen Pauschalmaßnahmen, die den Grundgedanken des Strafrechts in Bezug auf jugendliche Heranwachsende in Frage stellen.
Zu Ihrer zweiten Frage. Wir befinden uns ja aufgrund der hybriden Bedrohungen in einer Lage, die wir sehr ernst nehmen. Und das war die Grundlage, auf der wir oder der Innenminister die Gefahr hochgestuft hat. Wir beobachten zunehmend Angriffe, das hatte ich letzte Woche auch schon ausgeführt. Daher kam es zu dieser Hochstufung und zu Ihrer Anschlussfrage möchte ich sagen, dass wir da noch auf die laufenden Ermittlungen warten.
Darf ich noch mal kurz, Herr Decker, in einem Punkt ergänzen? Mir ist noch zugerufen worden, dass erste Zwischenergebnisse der Studie in den nächsten Jahres vorliegen sollen.
In den nächsten Jahren?
Ja, 2027.
Dann bitte die nächste Frage, wahrscheinlich das andere Mikro bei Herrn Jung. Da kommen Sie wahrscheinlich selber ran.
Ich probiere es mal beim Cornelius und brauche danach nochmal das Bildungsministerium. Herr Cornelius, es gab ja jetzt also zum Thema Solidarität mit der CSD-Gemeinde, Queer Community, da gab es ja die Hinweise aus der Community, dass die Bundesregierung bisher für eher queerfeindliche Politik steht und gestanden hat. Also der Bundeskanzler hat das Nein zur Regenbogenbeflaggung der Bundestagspräsidentin Klöckner letztes Jahr unterstützt. Die Bundesregierung hat den Aktionsplan Queer Leben beendet. Es gibt einen Kahlschlag bei Demokratieleben, was viele LGBTQ-Projekte betrifft. Die Bildungsministerin hat Queer-Politik aus dem Referatsnamen gestrichen und gegen die Queer-Beauftragte geschossen. Wie ist jetzt die Solidarität damit vereinbar?
Ich kann Sie an die Worte verweisen, die der Kanzler gestern in der Kirche gesagt hat. Ich kann sie Ihnen auch gerne vorlesen. Ich möchte auch ein sehr persönliches Wort an die queere Community richten, hat er gesagt. Meine Damen und Herren, nicht erst ein solcher Anschlag wie gestern Abend gefährdet unsere Freiheit. Intoleranz, Ausgrenzung, Diskriminierung, dumme Redensarten, schlechte Witze sind bereits Teil einer solchen Gewalt. Nicht erst das, was wir gestern Abend erlebt haben und was wir erleben mussten. Und er rief dann den Menschen zu, wir werden alles tun, um die Freiheit zu schützen. Und hat sich mit diesen Worten und mit auch dem, was er vor der Kirche gesagt hat, selbstverständlich mit der Community auch solidarisch gezeigt. Sie unterstützt, sie ermuntert, jetzt nicht zu verzagen, sich nicht durch den Terror einschüchtern zu lassen. Ich darf Sie erinnern, dass die Sache, die Debatte um die Regenbogenbeflaggung des Bundestages etwas differenzierter war. Es wird der Bundestag ja beflaggt an einem Tag. Es ging nur um die Frage, ob es auch zum CSD seine zusätzliche Beflaggung geben würde. Und ansonsten, glaube ich, ist die Bundesregierung offen und tolerant.
Ich habe ja die tatsächlichen Handlungen dieser Bundesregierung bisher zum Thema Queer-Politik genannt. War das also bisher, also aus Ihrer Sicht, kein Fehler? Und ans Bildungsministerium, wie steht denn die Bildungsministerin zu ihrer queer-feindlichen Politik? Ist das jetzt im Nachhinein ein Fehler gewesen?
Also die Unterstellung in Ihrer Frage möchte ich ganz deutlich zurückweisen vielleicht auch vorangestellt erstmal die Ministerin hat sich gestern zutiefst erschüttert gezeigt, ist auch umgehend nach Berlin gereist und hat dann gemeinsam mit der Beauftragten Sophie Koch am Nachmittag auch Blumen am Tatort niedergelegt. Ich denke, das ist auch ein ganz deutliches gemeinsames Zeichen gewesen. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass die Förderung queerer Netzwerke, insbesondere auch jugendlicher Netzwerke der queeren Community, der Bundesregierung und auch der Bundesministerin ein ganz wichtiges Anliegen ist. Wir wissen gerade, Queere, auch insbesondere junge Menschen, gehören in vielen Bereichen, auch gerade im ländlichen Raum, zu einer besonders vulnerablen, auch gefährdeten Gruppe. Deshalb werden ihre Bedarfe auch künftig und ausdrücklich berücksichtigt, beispielsweise in den von Ihnen genannten Bundesprogramm Demokratie leben und auch im KJP, also dem Kinder- und Jugendplan. Richtig ist, dass in beiden Bereichen es Umstrukturierungen gibt. Ich nehme einmal den KJP, den Kinder- und Jugendplan, heraus. Da gibt es strategische Neuausrichtungen. Wir priorisieren da, genauso wie bei Demokratie leben, besondere Zusammenarbeit mit den Regelstrukturen. Und auch hier sind die besonderen Bedarfe gerade queerer Menschen ein Schwerpunkt. Ich verweise hier auf die Strategie der Bundesregierung für die mentale Gesundheit oder die Allianz gegen Einsamkeit. Da werden gerade queere Jugendliche ausdrücklich als vulnerable Gruppe berücksichtigt. Und ich habe es schon gesagt, das gilt auch insbesondere für die ländlichen Räume.
Wollten Sie noch ergänzen, Herr Cornelius?
Ich dachte, ich hätte geantwortet, aber was war dann nochmal die Nachfrage? Entschuldigung.
Wiederholen Sie es nochmal kurz, bitte.
Das heißt, diese Bundesregierung sieht bisher die gemachten Taten, die ich jetzt genannt habe, zum Thema Queerpolitik nicht als Fehler.
Das Fachministerium hat ja bereits geantwortet, die Bundesregierung betreibt keine Politik gegen die queere Community. Das ist eine falsche Unterstellung. Sie wissen, dass die Bundesregierung geschlossen für Vielfalt, für Toleranz und auch für die Rechte queerer Menschen eintritt. Ich glaube, dass die Tat insgesamt sich gegen unser Gedanken von Freiheit und von Toleranz richtet. Und es ist selbstverständlich eine Tat, die die Bundesregierung empören muss und gegen die sie angehen muss. Ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, dass wir dass wir uns von solchen Taten einschüchtern lassen und dass wir Gruppen, die sich in ihrer Identität suchen, finden und auch bestärken und auch öffentlich das darstellen, dass wir die schützen müssen. Wir müssen sie schützen, wir wollen sie schützen und die Bundesregierung steht zu diesem Schutz, der weit über die queere Bewegung hinausgeht. Wir haben es zu tun mit einer Radikalisierung, mit einem Extremismus, sowohl in politisch-ideologischen Milieus wie in religiös-ideologischen Milieus, die sich gegen die Vielfalt und die Toleranz in diesem Land wenden. Ob es nun um queere Vielfalt geht oder um andere Formen des Zusammenlebens. Deutschland steht für diese Vielfalt, Deutschland erträgt diese Vielfalt und die Bundesregierung wird diese Vielfalt verteidigen.
Die nächste Frage hat Herr Warwick. Könnten Sie das grüne Mikro einmal durchgeben? Danke sehr.
Die weiteren Ermittlungen...
Herr Warwick, könnten Sie es ein bisschen weiter weg vom Mund? Danke.
Genau, ist ja auch mein erstes Mal hier, aber ich gebe mein Bestes. Die Ermittlungen im Kontext dieses mutmaßlichen Terrorangriffs obliegen ja der Begrenzung, dass der mutmaßliche Täter getötet wurde. Da würde mich nur interessieren, liegen denn dem BMI oder anderen Vertretern der Bundesregierung Informationen vor, wie unausweichlich es war, diesen mutmaßlichen Täter zu töten und nicht nur sozusagen bewegungsunfähig zu machen?
Also ich weiß nicht, ob Sie die Äußerungen der Landespolizei gestern verfolgt haben. Die haben sich ja dazu auch geäußert. Das war ja ein Zugriff vom SEK, also Landespolizei. Der SEK-Beamte hat dort in Notwehr gehandelt und das war, also ich muss Sie da verweisen an die Landespolizei, wie der genaue Tathergang war. Aber was Sie hier als Frage formuliert haben, kann ich so nicht bestätigen.
Also Sie schließen sich sozusagen der Darlegung an, dass es sich um einen Notfall gehandelt hat, der SEK.
Ich kann hier nur das wiedergeben, was wir selbst von der Landespolizei wissen. Also ich bin eigentlich hier nicht die richtige Adresse, aber das ist das, was wir wissen.
Das Mikro gerne wieder auf die Seite zurück. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann war noch das Thema Waldbrände angesprochen. Dazu wurde mir auch Frau Sönnigsen genannt.
Im Prinzip hat Herr Cornelius ja vieles schon gesagt. Nur noch mal die Nachfrage. Sie haben genannt, was auf dem Weg ist nach Frankreich. Gibt es auch entsprechende Hilfegesuche aus Spanien? Oder wie hilft Deutschland mit Blick auf spanische Waldbrände?
Ich weiß nicht, ob Sie zu Spanien Kenntnis haben. Im Rahmen der europäischen Nothilfe wurden sicherlich die Hilfspläne aktiviert. Da finden sich auch Rettungskräfte aus anderen europäischen Ländern im Einsatz. Deutschland ist ja auch beteiligt im Rahmen dieser europäischen Hilfeverbundes. Konkret für Spanien direkte deutsche Abordnung sind mir momentan nicht bekannt. Es ist, wie gesagt, das Kontingent für Frankreich, aber vielleicht bin ich da noch nicht ausreichend informiert.
Nee, das ist völlig, ich ergänze das gerne. Habe ich Mikro? Okay, ich ergänze das gerne, das ist völlig richtig. Das läuft so ab, dass im Rahmen dieses europäischen Krisenmechanismus Bedarfe eingemeldet werden und dann natürlich geguckt werden muss, ob man da ein Matchmaking sozusagen machen kann, ob entsprechende Kapazitäten auf der Seite der europäischen Partner vorhanden sind. Das ist mit Blick auf Frankreich, kann sicher der Kollege des BMVG noch ergänzen, bereits abgerufen und meiner Kenntnis auf dem Wege. Und bei Spanien wird weiter geschaut. Ich kann nur noch mal unterstreichen, dass der Außenminister gestern mit allen drei betroffenen Amtskollegen, in geringerem Maße betrifft es natürlich auch Italien, aber in vorderster Front Frankreich und Spanien in Kontakt war und entsprechend angeboten hat, dass sollte es Bedarfe geben und sollten wir als Bundesregierung an verschiedener Stelle die Möglichkeiten haben, da bereit sind zu unterstützen. Es findet sich auch auf X entsprechend wieder.
Dann Herr Wurzel, danach Herr Warwick. Vielleicht können Sie sich gleich das Mikro da behalten und in der Mitte so lange ablegen.
Es ist ja auch eine A400M nach Frankreich geschickt worden. Habe ich das richtig verstanden? Und ist das dann auch eine Maschine, aus der möglicherweise Löschmittel abgeworfen werden könnten, so wie das in Frankreich möglich ist? Oder geht es hier um Transportkapazitäten, um logistische Kapazitäten in erster Linie?
Genau, wie wir in unserer Pressemitteilung, die wir vor circa einer Stunde herausgegeben haben, ja bekannt gegeben haben, haben wir zwei Hubschrauber CH-53 auf den Weg geschickt und einen A400M. Der A400M dient erst oder vorrangig dem Personal- und Materialtransport. Für den Einsatz als Feuerlöschflugzeug bedürfte es weiterer technischer Ausstattung, die wir bisher nicht in unseren Fähigkeiten in den Streitkräften vorhalten.
Herr
Warwick? Herr Cornelius, die Waldbrände in Spanien sind ja mindestens so dramatisch wie in Frankreich. Da würde mich durchaus schon interessieren, wieso Sie sich in Ihrer Einführung ausschließlich auf Frankreich konzentriert haben, wenn Sie das noch kurz darlegen könnten.
Nein, ich habe in meiner Ausführung Frankreich und Spanien genannt, beides zusammen. Deswegen gibt es ja keine Unterscheidung. Es wäre absurd, wenn wir eine Hierarchisierung der Betroffenheit machen oder so. Die Brände sind überall gravierend. Und wenn Sie die Kommunikation des Bundeskanzlers auch betrachten auf X und anderen Kanälen, hat er sich natürlich auch zu Spanien geäußert, längst bevor in Frankreich die Feuer in dieser Dimension zu erkennen waren.
Gut, vielleicht haben dann die neuen Räumlichkeiten meine Aufmerksamkeitskapazität eingeschränkt. Eine weitere Nachfrage hätte ich noch, zumindest in Spanien. Innenpolitisch wird ja relativ heiß diskutiert, dass aufgrund der Russland-Sanktionen eine spezielle Flotte von Löschhubschraubern K-32 nicht mehr zur Verfügung steht. Gibt es denn da Gespräche auf EU-Ebene, zumindest in diesem sehr spezifischen Fall, die Sanktionen zu lockern, um Wartung und auch Ersatzteile für diese K-32 zur Verfügung zu stellen?
Da ist mir kein Sachzusammenhang bekannt.
Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Bachmann?
Serium, wie groß ist denn Stand heute die Gefahr in Deutschland für Brände? Im Südwesten gab es ja auch schon einzelne Waldbrände.
Also grundlegend muss ich sagen, dass natürlich die Gefahrenbeurteilung ist Ländersache. Da muss ich Sie an der Stelle auf die Länder verweisen. Aber der Bundesumweltminister und unser Haus hat natürlich darauf hingewiesen, dass jetzt Extremwetterlagen zunehmen können aufgrund des fortschreitenden Klimawandels. Und wir entsprechend deshalb auch natürlich Anpassungsmaßnahmen vornehmen müssen. Also mehr Wasser in der Fläche halten, Waldumbau sind da Themen, die wir natürlich vom Haus auch unterstützen, die dann auch dieses Risiko senken. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass der Bundesumweltminister sich auch mit einem Zitat geäußert hat zu den Waldbränden in Frankreich und in Spanien, wo er natürlich auch nochmal sozusagen sein Mitgefühl für die Betroffenen geäußert hat und für die Einsatzkräfte und eben auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir eben beide Sachen brauchen. Einerseits den fortschreitenden Kampf, um den Klimawandel zu reduzieren, aber eben auch Klimaanpassungsmaßnahmen fortzusetzen.
Ja, die Forstkammer Baden-Württemberg fordert mehr Geld für den Schutz vor Waldbränden. Ist denn die Bundesregierung dazu bereit?
Da kann ich jetzt sozusagen aktuell keine Aussagen treffen. Wie gesagt, diese für die Gefahrenabwehr-Themen, die sind, glaube ich, beim BMI, soweit ich das sehe. Und für sozusagen so Umbaumaßnahmen, also Waldumbauten und so weiter, das genau, gibt es umfassende Förderung aus unserem Haus.
Herr Jung?
Nur eine Lernfrage an das BMVG. Auf wie vielen Truppenübungsplätzen brennt es gerade?
Da habe ich jetzt aktuell keinen Sachstand. Bin mir auch nicht sicher, ob wir den Sachstand derzeit wirklich so zusammen haben. Mir ist jetzt kein größerer, also aktiver Truppenübungsplatz bekannt. Wenn ich was habe, reiche ich das noch im Verlauf dieser Regierungspressekonferenz nach.
Grundlage war jetzt vor zwei Tagen gerade Jüterborg, wo es brennt. Würde mich also interessieren, was Ihre Übersicht ist. Und zweitens, finden gerade Übungen statt auf Truppenübungsplätzen? Weil Hintergrund ist, dass es ja immer wieder auch Waldbrände durch Übungen gab.
Also Sie wissen, dass wir als Streitkräfte das ganze Jahr unser Personal ausbilden und beüben müssen. Das hängt natürlich mit den Einstellungen zusammen. Wann Einstellungstermine sind, dann finden Grundausbildungen statt. Da werden Übungen durchgeführt. Es werden größere Übungen dann mit technischem Gerät auch später durchgeführt. Das findet also kontinuierlich statt. Und natürlich, und das ist die Verantwortung auch unserer Einheiten vor Ort, werden solche Übungen immer in Abwägung natürlich der äußeren Umstände angesetzt und durchgeführt mit allen relevanten Sicherheitsmaßnahmen, die wir dort auch mehr ergreifen, um sowas zu vermeiden.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Vorab genannt wurden mir noch einige. Ein Thema ist das Thema Kabinettsumbildung. Damit würde ich gleich weitermachen. Auf der Liste habe ich dann noch Nord Stream, das Stichwort China und Wirtschaft, V-Leute und Äußerungen des Außenministers zum Völkerrecht. Zum Thema Kabinettsumbildung. Ach, jetzt gucke ich aber noch mal in den Raum. Ich habe niemanden vernommen, der eine zwingende Frage ans Arbeits- und Sozialministerium hat, weil ich glaube, dann können wir der Sprecherin signalisieren, dass sie auch tatsächlich zeitgerecht, fristgerecht zu ihrem Termin kann. Vielleicht ist ein Platztausch mit dem Verkehrsministerium ganz sinnvoll, würde ich behaupten.
Versteht den Satz zusammen.
Und wir machen jedenfalls weiter mit dem Thema Kabinett, Personalien. Frau Sönnigsen.
Herr Cornelius, vielleicht können Sie einmal sagen, warum der Kanzler den Posten des Verkehrsministers neu besetzen will.
Bundeskanzler wird jetzt nach den Gremiensitzungen der Partei zu den Kabinettsumbildungen nochmal sprechen und die finalen Entscheidungen bekannt geben. Und dem kann ich jetzt hier nicht vorweggreifen. Ich glaube auch, dass die Gespräche zwischen dem Bundeskanzler und dem noch amtierenden Verkehrsminister so verlaufen sind, dass diese Situation intern geklärt ist.
Herr Bachmann?
Ja, Herr Cornelius, sind denn weitere Minister geplant oder bleibt es bei den bisher angekündigt?
Nein, wir haben ihn ja kommuniziert. Der Bundeskanzler hat letzte Woche bereits Nina Wagen zur Chefin des Bundeskanzleramtes vorgeschlagen. Vorgeschlagen heißt, der Bundespräsident wird dann um die Ernennung gebeten. Stefan Bilger, das hatte ich gestern Abend kommuniziert, soll neuer Bundesminister für Verkehr werden. Carsten Lindemann, Bundesminister für Gesundheit. Und Philipp Amthor wird zum Staatsminister beim Bundeskanzler für die Bund-Länder-Koordination berufen. Sie wissen, dass der Bundespräsident Minister entlässt und ernennt. Die Entlassung und Ernennung ist für kommenden Mittwoch geplant, um die Mittagszeit. Genaue Uhrzeit wird Ihnen noch kommuniziert. Die erforderliche Vereidigung wird dann zeitnah in der nächsten Sitzung des Bundestags erfolgen.
Stimmt es denn, dass Christiane Schenderlein auch ihren Posten verlieren wird?
Ich verweise nochmal auf die parallel stattfindende Pressekonferenz des Bundeskanzlers und kann Ihnen nur sagen, dass Sie hier in der falschen Show sind.
Dann geben Sie das Mikro, nein, stopp, können Sie das Mikro einmal nach vorn geben zu Herrn Wurzel?
Danke, Herr Cornelius. Könnten Sie nochmal darstellen, welches nach Ansicht des Bundeskanzlers die Hauptaufgaben, Themenbereiche sind, die der neue Verkehrsminister anzupacken hat?
Das Verkehrsministerium verfügt über große Mittel, die mit dem Sondervermögen, das diese Koalition aufgenommen hat, in Verbindung stehen. Die Mobilisierung zusätzlichen Kapitals ist notwendig, um die enormen Finanzierungsbedürfnisse für die Infrastrukturprojekte, nicht nur Schiene, sondern vor allem auch Straße, Schifffahrtswege, Luftverkehr und so weiter zu finanzieren. Es geht um die Frage, ob sich innovative neue Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Es geht um die Frage, ob auch das Tempo und die Umsetzung des wirklich zwingenden Infrastrukturbedarfs, ob da nicht mehr Nachdruck verliehen werden muss. Der Bundeskanzler hat diese Forderungen in letzter Zeit häufig genannt. Er wird sie auch dem neuen Minister mit auf den Weg geben, als Erwartung, dass die seine Arbeit begleitet.
Es gibt aus einigen Fachverbänden, kann man zwischen den Zeilen lesen, die Befürchtung, dass jetzt Zeit drauf geht durch diesen Wechsel. Ist das eine berechtigte Sorge?
Ich halte die Sorge nicht für berechtigt. Der designierte Verkehrsminister Steffen Bilger ist ein anerkannter Verkehrsminister, der auch keine große Einarbeitungszeit benötigen wird. Er ist facherfahren, wie Sie wissen, und wird die Lücke sehr schnell schließen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema an der.
Nee, da hinten ist, glaube
ich. Achso, Moment. Dann würde ich mal gerne bitten, genau, da muss das Mikro noch mal ganz in die andere Richtung. Danke sehr.
Herr Cornelius, ich weiß, Sie haben schon angekündigt, wir sind hier ein bisschen auf der falschen Veranstaltung, um ausatmend über die Kabinettsumbildung zu sprechen. Vielleicht können Sie trotzdem noch was zum Rational des Kanzlers sagen. Also warum auf quasi Rücktritt von Herrn Spahn Viele haben ja gemutmaßt, dass eine Kabinettsumbildung eigentlich erst sinnvoll wäre nach den Landtagswahlen im Osten. Können Sie was sagen, warum dieser Zeitpunkt von einem Kanzler gewählt wurde und vielleicht auch so ein bisschen auf die Metaebene gehen, was das Grundrational des Kanzlers bei dieser Umbildung war?
Sehr gerne. Die Auslöser der Kabinettsumbildung war, wie Sie hier zu Recht sagen, der Rücktritt von Herrn Spahn. Ich habe hier und wieder gelesen, dass es doch möglich gewesen wäre, Herrn Spahn einfach zu ersetzen und damit die Sache zu beschließen. Die Funktion des Fraktionschefs ist natürlich von so elementarer Bedeutung, dass es fast schon zwangsläufig war, dass eine Nachbesetzung weitere Folgeentscheidungen nach sich ziehen würde. Und natürlich ist Thorsten Frey als nun designierter Fraktionsvorsitzender in einer herausgehobenen Position auch in der Bundesregierung gewesen. Und so entstand eine ganze Kette von Folgeentscheidungen, die der Bundeskanzler auf das kleinstmögliche Maß reduziert hat. Die Nachbesetzung im Bundeskanzleramt und die Nachbesetzung im Gesundheitsministerium sind Teil dieser Kette. Die Überlegung, nach einem guten Jahr Regierungszeit Nachjustierungen im Kabinett zu machen, war schon länger entstanden beim Bundeskanzler. Der Zeitpunkt dafür ist nicht festgelegt gewesen. Und natürlich ist es geradezu schlusslogisch, dass man die jetzt durch den Rücktritt von Jens Spahn ausgelöste Besetzungskette nutzt, um auch hier gleich diese Entscheidungen mit voranzutreiben. Das ist innerhalb kürzester Zeit gelungen. Es gab, wie Sie wissen, einen Vorschlag für die Nachbesetzung im Verkehrsministerium, die aus Gründen, die der Bundeskanzler nicht steuern kann, kurz vor der Verkündung nicht zustande kam. Der Bundeskanzler hat gestern sein Bedauern über diese Situation ausgedrückt, hat das auch nochmal Patrick Schnieder auch mitgeteilt, dieses Bedauern. Und der Abschluss der Umbesetzung findet jetzt heute statt mit der Verkündung auch weiterer Positionen, die in der Folge dieser der Kabinettsumbildung auch auf Staatssekretärsebene notwendig sind. Die Fraktion wird dann am Mittwoch darüber entscheiden, ob sie dem Vorschlag des Bundeskanzlers und des Parteivorsitzenden der CSU folgt, im Fraktionsvorsitz Thorsten Frey zu wählen. Die Partei wird dann ebenfalls die Vorschläge des Bundeskanzlers für die Gremien dort zur Kenntnis nehmen und auf den entsprechenden Parteitagen oder in den jeweiligen Beschlussgremien darüber befinden. Insofern ist jetzt nach einer guten Woche diese Personalrochade abgeschlossen. Sie ist in einem Umfang geschehen, die wegen der Kettenversetzung notwendig war, aber gleichzeitig nicht ausufernd. Sie ist außerdem logisch, sie ist schlüssig in der Begründung, die der Bundeskanzler geliefert hat. Und bis auf das Ärgernis der am letzten Donnerstag auch sehr zufriedenstellend abgelaufen.
Nachfrage? Dann bräuchten Sie trotzdem das Mikro wieder.
Wenn die Umbildung schon länger geplant war, wäre es dann nicht möglich gewesen, eventuelle Nachfolger, jetzt Herrn Günzel, der so kurzfristig zurückgezogen hat, länger vorab zu briefen? Oder?
Ich werde jetzt über die genauen Zeitfolgen, Gesprächsfolgen, Planungszeiträume keine Auskünfte geben. Es gibt auch einen internen Bereich der Bundesregierung, in der der Bundeskanzler handeln und arbeiten muss. Die Dynamik der letzten Woche und ihre nicht nachlassende Sehnsucht nach Personalfragen innerhalb von 36 Stunden gibt Anlass zur Beobachtung, dass solche Dinge in der Regel sehr schnell entschieden werden müssen.
Und Herr Jung?
Eine Verständnisfrage, Herr Cornelius, zur Amtsübernahme und dem Amtseid. Der Bundeskanzler kennt das Grundgesetz, gehe ich davon aus, wo ja eindeutig drinsteht, dass bei der Amtsübernahme die Bundesminister vor dem Bundestag ihren Amtseid leisten und nicht 6 Wochen später. Was hat der Bundeskanzler daran nicht verstanden?
Herr Jung, Sie unterstellen wieder ein Fehlverhalten, das nicht vorliegt. Es gibt eine Rechtslage und da Sie das Grundgesetz auch kennen, will ich nochmal hier das Rechtsverständnis teilen. der konstituierende Akt für die Ernennung eines Ministers oder einer Ministerin ist die Aushändigung der Ernennungsurkunde. Bundesministerinnen und Bundesminister sind mit der Aushändigung der Ernennungsurkunde voll amtsfähig. Die Amtshandlungen, die ein Bundesminister nach dem Erhalt der Urkunde ausführt, sind rechtsgültig, selbst wenn sie vor der Eidesleistung stattfinden. Das Grundgesetz sieht vor, dass Artikel 64 Absatz 2, darauf nehmen Sie Bezug, die Mitglieder der Bundesregierung bei der Übernahme ihres Amtes den vorgesehenen Amtseid leisten. Das bedeutet in der Interpretation ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Amtsübernahme und Eidesleistung. Der ist zu wahren. Das bedeutet nicht, dass der Eid zwingend am Zeitpunkt der Ernennung zu leisten ist. Es gibt einen Ermessensspielraum der Bundesregierung, einen politischen Ermessensspielraum, und der wurde in diesem Fall auch angewandt. Das heißt, die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung ist mit den Mitgliedern als Spitze der Exekutive sichergestellt, und dass der Amtseid wird dann in der nächstliegenden Sitzung des Deutschen Bundestages abgelegt.
Nachfrage?
Also Artikel 64 Absatz 2, da heißt es bei der Amtsübernahme vor dem Bundestag.
Genau, bei der Übernahme Ihres Amtes. Und bei der Übernahme, das heißt nicht am Tag der Übernahme.
Ich wollte noch mal eine Frage hinterher schieben. Also man könnte da aber warten, bis der Bundestag wieder zusammenkommt, Anfang September, um dann die Bundesminister zu vereinen und ins Amt zu führen. Und bis dahin werden die Ministerien halt geschäftsführend weitergetrieben.
Nein, die Amtsgeschäfte.
Ganz kurz, darf ich ausreden? Ja. Das gab es ja bisher seit 1949, seit dieser Bundesrepublik nicht, was jetzt hier gemacht werden soll. Darum scheint es ja nicht normal zu sein, wie Sie es gerade verkaufen.
Es gibt eine Amtspraxis und es gibt natürlich ein Rechtsverständnis. Und das Rechtsverständnis und die Interpretation des Grundgesetzes lässt diesen Spielraum zu. Die Bundesregierung nutzt ihn aus, auch aus Rücksicht auf die Umstände, die mit einer Sondersitzung des Parlaments natürlich einhergehen. Die Minister sind voll amtsfähig, sie sind geschäftsfähig. Die Arbeit der Bundesregierung ist sichergestellt. Deswegen ist die Aushändigung der Ernennungsurkunde der eigentliche konstituierende Akt, der die Amtsfähigkeit herstellt.
Herr Bachmann.
Ja, Herr Cornelius, was spricht denn gegen eine Sondersitzung des Bundestages?
Die Praxis, die jetzt gewählt wurde, ist ausreichend, und die Praxis stellt die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und der neuen Bundesminister sicher, und deswegen gibt es auch daran nichts zu beanstanden.
Also es gibt ja schon verfassungsrechtliche Bedenken bei der Verfahrensweise. Jetzt nochmal, warum? Was spricht gegen eine Sondersitzung?
Die Bundesregierung hat die verfassungsrechtliche Lage geprüft. Sie kam zu dem Entschluss, dass es so funktioniert. Und ein Argument, das natürlich auch für dieses Verfahren spricht, ist, dass der Aufwand einer Sondersitzung zur Vereidigung von 1, 2, 9 Bundesministern unverhältnismäßig ist, wenn die Amtsfähigkeit auch sonst geleistet wurde. Sonst gewährleistet ist, Entschuldigung.
Nochmal, Herr Jung, ich würde danach aber tatsächlich gerne das Thema wechseln, weil wir sonst zeitliche Probleme bekommen.
Nur ganz kurz, aber es liegt keine aus Ihrer Sicht außergewöhnliche Notlage vor, die so ein Verhalten jetzt rechtfertigen würde.
Es ist keine außergewöhnliche Notlage zwingend, meiner Meinung nach.
Ihrer Meinung nach oder der Meinung?
Ich weiß nicht, wo Sie jetzt den Begriff der außergewöhnlichen Notlage herzaubern.
Nee, ich zitiere jetzt hier die Grundgesetzkenner, und die sagen, da gibt's keine, also es würde nur eine außergewöhnliche Notlage Sinn machen, um die Amtsübernahme und den Amtseid auseinanderzuhalten.
Ich glaube nicht, dass das eine grundgesetzliche Interpretation ist. Das glaube ich nicht. Also mir sind die 1, 2 Kritikpunkte der auch von Verfassungsrechtsprofessoren bekannt, aber es gibt eine Rechtsmeinung, die Bundesregierung erarbeitet hat. Da sitzen auch dort Verfassungsfachleute. Und wie Sie wissen, ist die Verfassung auch gerade in diesem Punkt so, dass die Aushändigung der Ernennungsurkunde der konstituierende Akt ist, der einen Minister ins Amt befähigt und amtsfähig macht. Der Eid wird dann zum nächstmöglichen Zeitpunkt geleistet.
Dann machen wir mit einem neuen Thema weiter bei Herrn Warwick. Da müsste jetzt von einer Seite bitte ja gerne das Grüne. Danke sehr.
Herr Cornelius, leider geht die Frage auch an Sie. Ich hätte Ihnen gerne eine Verschnaufpause gegönnt. Aber das Kanzleramt verweigert aktuell Bundestagsabgeordneten jede Auskunft zu möglichen Vorwarnungen vor dem Nord Stream-Anschlag. Nicht nur öffentlich, sondern sogar auch in der Geheimschutzstelle des Bundestages. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt denn der Kanzler, dass er Vertreter der Legislative mit grundgesetzlich verankertem Fragerecht selbst im höchsten Geheimschutzrahmen jede Form der Antworten dieser Nord Stream-Causa verwehrt?
Mir ist keine Anfrage bekannt zu dem Nord Stream. Deswegen kann ich den Sachverhalt in dieser Pauschalität jetzt nicht beurteilen.
Jetzt nicht mehr Chef des Bundeskanzleramts und ja auch verantwortlich für die Nachrichtendienste, der auf eine Anfrage der Opposition gesagt hat, dazu würde man in keinster Form Auskunft geben, auch nicht in der schon genannten Geheimschutzstelle. Das ist der Hintergrund der Frage.
Wie Sie wissen, ist ja ein Strafverfahren in dieser Sache anhängig und die Bundesregierung mischt sich nicht in die Arbeiten der Strafverfolgungsbehörden ein und wartet dieses Strafverfahren ab.
Ich sehe, Herr Wawik, die Regel ist immer noch die gleiche, Frage-Nachfrage. Ich sehe gerade auch leider niemanden, den das sonst interessiert. Daher wechsle ich das Thema. Herr Wurzel, ich hatte hier einen Sprachwechsel von Wawik, Cornelius wahrgenommen. Geht es anderen im Raum anders? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Wurzel an der Reihe mit einem neuen Thema.
Moment. Es gibt in den USA eine Gruppe von US-Senatoren, die wollen Beschränkungen auf den Weg bringen gegen Hersteller von vernetzten Autos, die chinesische Anteilseigner haben. Davon könnte auch Mercedes-Benz betroffen sein. Die Mercedes-Benz AG gehört ja zu 20% chinesischen staatlichen, staatsnahen Anteilseignern. Dieser Gesetzesentwurf hat im US-Senat eine erste Hürde genommen und könnte dazu führen, dass es ein Verkaufsverbot für Mercedes-Autos in Amerika geben könnte. Ist man sich in Ihrem Hause der Thematik bewusst?
Dazu liegen mir derzeit keine Informationen vor. Das kann ich aber gegebenenfalls nachreichen.
Könnten Sie das nachreichen?
Gegebenenfalls.
Und insbesondere die Frage, ob man da im Austausch ist mit der US-Politik zu diesem Thema.
Mit den USA sind wir selbstverständlich ständig im Austausch, auch mit der Automobilbranche. Aber in der Sache jetzt ganz konkret kann ich Ihnen gerade nichts mitteilen.
Danke, wenn Sie es nachreichen könnten, wäre das super.
Dann sehe ich auch dazu keine weiteren Fragen und Herr Wawik ist wieder an der Reihe mit einem neuen Thema.
Frau Singer, der Gesetzentwurf zur Neuordnung der Nachrichtendienste sieht vor, dass der Verfassungsschutz künftig auch Minderjährige ab 16 Jahren als V-Leute anwerben darf. Gleichzeitig hält die Bundesregierung dieselbe Altersgruppe ja für unmündig, um eigenständig Social-Media-Plattformen zu nutzen. Und geschäftsfähig ist man dem Alter auch nicht. Da würde mich interessieren, wie denn das Innenministerium diesen Wertungswiderspruch, dass man 16-Jährigen einerseits nicht den eigenen Instagram-Account ohne Einschränkung zugesteht, aber gleichzeitig als bezahlte Spitzel in potenziell ja dann doch eher lebensbedrohlichen Milieus einsetzt, wenn Sie das noch für uns runterbrechen könnten.
Also den Zusammenhang mit dem Social Media Regelungen sehe ich nicht. Also so viel ich weiß.
Mir ist auch nicht bekannt, dass es eine Regelung hier gibt in diesem Land.
Kein Verbot, was 16-Jährige betreffen würde oder unter 16-Jährige. Es ist tatsächlich so, dass in der Reform der Nachrichtendienste eine gewisse Öffnung ermöglicht wird für also ab dem Alter von 16 Jahren. Das heißt, dass die dass ausnahmsweise bei gesetzlich definierten Bedrohungen von besonders hohem Gefährdungspotenzial, wie zum Beispiel Terrorismus, ein Einsatz ab dem Alter von 16 Jahren zulässig ist. Da muss die Hausleitung zustimmen bei diesen Ausnahmen. Und angesichts dieser hohen Voraussetzungen bleibt der gesetzliche Rahmen auch angemessen. Ob von der gesetzlichen Anwerbemöglichkeit im Einzelfall Gebrauch gemacht wird, bleibt in jedem Einzelfall zu prüfen, ebenso wie jeder Einsatz einer Vertrauensperson auch besonderer Fürsorgepflicht des BfV unterliegt.
Vergangenheit, Stichwort NSU-Komplex, ist ja hinlänglich bekannt, dass der Verfassungsschutz jetzt nicht immer selbst bei erwachsenen V-Leuten seiner Aufsichts- und Fürsorgepflicht nachgekommen ist.
Darf ich mal kurz? Ja. Ich verstehe auch nicht viel von Ton, aber ich glaube, wenn Sie die Hand stillhalten mit dem Mikro, ist das hilfreicher, weil wenn Sie das immer so wegschlagen, ist natürlich der Ton dann weg.
Ja. Dann versuchen wir es nochmal, also auf jeden Fall Verweis auf NSU-Komplex und der dort ja auch nicht immer eingehaltenen Fürsorgepflicht für die V-Leute und zu entsprechendem Kontrollversagen ist es ja auch gekommen. Da würde mich interessieren, das hatten Sie noch nicht ganz angeführt, welche konkreten Schutzmechanismen denn vorgesehen sind, außer dass die Hausleitung dem Ganzen zustimmt. Und ist irgendeine unabhängige Instanz geplant, die diese Einsetzung von minderjährigen V-Leuten überprüft?
Also die ganzen Prämissen in Ihrer Vorfrage würde ich zurückweisen. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass das im Einzelfall ganz genau angeschaut wird und habe dem, was ich gerade ausgeführt habe, dazu nichts hinzuzufügen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Sie hatten aber noch ein anderes Thema. Dann machen wir damit gleich weiter.
Ups. Ja, es sollte schnell gehen, Frau Deschauer. Herr Wadepool hat gegenüber dem ZDF Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, wie die gewalttätige Entführung von Herrn Maduro mit über 100 Toten, mit Verstößen gegen die deutsche Straßenverkehrsordnung, etwa die leichte Übertretung von der innerorts geltenden 50-Kilometer-Zone gleichgesetzt. Wortwörtlich hat er gesagt, im Grunde ist das das Gleiche. Da würde mich nur interessieren, meint der Außenminister es tatsächlich in dieser Form ernst, diese Gleichsetzung, diese Analogie?
Also Herr Warwick, Sie sehen es mir, glaube ich, nach, dass ich jetzt nicht anfange, Satire-Sendungen zu kommentieren.
Ja, so satirisch war diese Sendung nicht, aber gut, auch eine Aussage.
Dazu, Herr Jung.
Waren das satirische Aussagen des Außenministers, Frau Deschauer?
Ich habe gesagt, es war eine Satire-Sendung. Aber ich kann natürlich für Sie gerne noch, wenn Sie bei der Erläuterung des Konzepts der Satire Nachhilfe benötigen, erläutern, dass es da durchaus auch mal locker im Ton zugehen kann und das entsprechend so zu betrachten ist, dass in der Sache der Minister da ein Bild gewählt hat, der natürlich das Dilemma aufzeigt, was bei der Durchsetzung entsprechender Rechtsnormen bestehen kann. Und dieses Dilemma kann auf verschiedenen Ebenen bestehen, bei nationalem Recht, aber auch bei internationalem Recht.
Hintergrund ist, wir hatten ja vorhin den Amtseid. Der Bundesaußenminister ist im Grundgesetz verpflichtet. Im Grundgesetz ist man dem Völkerrecht verpflichtet. Da gibt es gar keine Ausnahme. Anders als jetzt dem Bundesverkehrsrecht oder dem StVO. Also waren das satirische Aussagen. Ich wollte es nur mal klar hören.
Ich kann Ihnen noch mal sagen, dass wir hier und auch der Minister an verschiedenster Stelle sich zum Thema Völkerrecht außerhalb eines satirischen Kontextes mehrfach umfänglich geäußert hat und die Bundesregierung und natürlich in Gänze die Bundesregierung und auch das Außenministerium, der Außenminister zur Einhaltung des internationalen Rechts einsteht und das mehrfach und immer wieder betont hat. Und Satire-Sendungen müssen Sie, glaube ich, einfach selber schauen und entsprechend betrachten, so wie ich das einleitend gemacht habe. Da kann ich Ihnen leider nicht weitere Nachhilfe geben.
Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Herr Bachmann.
Stimmt es, dass der Kanzler ab Mittwoch im Urlaub ist und wie lange?
Bundeskanzler ist, wie Sie wissen, stets im Dienst.
Finden denn dann trotzdem die Kabinettssitzungen statt und werden die eventuell von Herr Klingbeil geleitet?
Also am Mittwoch ist noch Kabinettssitzung hier und am Mittwoch ist die geplante, die außerplanmäßige Fraktionssitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Am Mittwoch werden die Ministerernennungen stattfinden. Das heißt, der Bundeskanzler ist am Mittwoch noch hier. Er wird anschließend ein paar freie Tage haben, von dort aus die Amtsgeschäfte führen. Und es gibt einen Kabinettszeitplan für die Sommerpause, den Sie dann bitte den jeweiligen Ankündigungen der Vorwoche entnehmen. Diese Kabinettssitzung wird der Bundeskanzler oder sein Stellvertreter leiten.
Dann sehe ich für heute tatsächlich keine weiteren Fragen, aber wir haben eine Nachlieferung aus dem Verteidigungsministerium.
Richtig. Ich hätte eine Nachreichung jetzt zu der Frage von Herrn Jung zu aktuellen Waldbränden auf Bundeswehrliegenschaften oder insbesondere Truppenübungsplätzen. Ihre Frage hat natürlich nochmal eine aktuelle Überprüfung stimuliert und ich kann Ihnen mitteilen, die Bundeswehr hat nur Kenntnis davon über Brände, wenn es sich um bundeswehreigene Liegenschaften handelt. Und aktuell haben wir keine Kenntnisse über bestehende Waldbrände auf Truppenübungsplätzen.
Dann danke sehr dafür. Es gibt noch eine Nachlieferung. Gerne.
Das ist keine Nachlieferung, sondern sozusagen eine Ergänzung für Herrn Bachmann. Sie hatten ja gefragt nach der Kostenverteilung sozusagen zwischen Bund, Ländern. Wie jetzt auch mit Blick sozusagen bei Klimaanpassung ist es ja so, dass die Länder aktuell da die Kosten tragen. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, also es ist ja auch an dieser Stelle schon mehrfach zur Sprache gekommen, dass wir die Einführung einer Gemeinschaftsaufgabe zur Klimaanpassung von Bund und Ländern anstreben, in der wir dann die weitere Zusammenarbeit finanziell und organisatorisch klären und ja, auch die Idee haben, dass wir das von Seiten des Bundes noch ausbauen wollen.
Dann danke auch dafür. Und dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende der heutigen Veranstaltung. Am Mittwoch gibt es die nächste Regierungspressekonferenz. Tschüss. I'm thinking of a question.